So, ein herzliches Willkommen, pünktlich 12 Uhr, herzlichen Dank. Ich darf Sie und euch alle recht herzlich hier begrüßen zu dieser Veranstaltung, die, man kann sagen, durchaus einzigartig ist. Noch dazu an diesem einzigartigen Ort, wo besser als im Naturhistorischen Museum könnten wir uns zu so einem Gespräch zusammenfinden. Mein Name ist Christoph Riedl, ich darf diese Veranstaltung moderieren. Und bevor wir in Medias Res gehen, darf ich die Gastgeberin dieser heutigen Veranstaltung um ihre Begrüßungsworte bitten. Bitte begrüßt die Direktorin des Hauses, Frau Dr. Katrin Volland.
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Gäste jetzt hier und auch im virtuellen Raum, ganz herzlich willkommen hier bei uns im Naturhistorischen Museum in Wien. Ich hatte in meiner Jugend auch Konfirmationsunterricht und es waren dann Studierende der Theologie, die uns unterrichtet haben. Wir haben dann einen kleinen Einblick in die Methoden bekommen und dass die Evangelien oder auch die Schöpfungsgeschichte eben zu verschiedenen Zeiten geschrieben wurden und auch von verschiedenen Menschen geschrieben wurden, dass es Ähnlichkeiten gibt mit Geschichten und Erzählungen. Und dann habe ich mich gefragt, wie schaffen es denn diese Studierenden dann, wenn sie sich so kritisch mit den Texten auseinandersetzen, wie schaffen sie es denn dann, gute Pastorinnen oder Pfarrer zu werden? Ja, und sie haben das geschafft. Sie sind gute Pastorinnen geworden, sie können ihr Amt wunderbar ausüben. Und ich denke, das liegt daran, dass Religion ja auch wirklich nur dann lebendig ist, wenn man sich kritisch damit auseinandersetzt, wenn man die Texte nicht wortwörtlich nimmt, sondern wenn man sich wirklich auch mit der Bedeutung der Texte auseinandersetzt. Weil das nämlich immer die Menschen sind, die in ihrer jeweiligen Zeit die Dinge aufschreiben. Und ich denke, in dieser Suche nach der Wahrheit kann auch dieser Dialog entstehen zwischen einem Vertreter der Kirche und eben auch einem Vertreter der Wissenschaft. Und dieses Haus hier, das eignet sich ganz hervorragend für so einen Dialog. Es ist ja auch schon mal als Tempel der Wissenschaft bezeichnet worden. Der Darwin-Fries, der ja auch auf der Einladung war und überhaupt die Theorie von Darwin, das war damals eine Zumutung für das katholische Habsburgerreich. Und ich denke, es ist immer noch eine Zumutung für uns, dass wir uns vorstellen, dass die Evolution ja auch nicht mit dem heutigen Tag zu Ende ist. Und insofern freue ich mich sehr auf dieses Streitgespräch und auf einen erkenntnisreichen Nachmittag. Viel Spaß.
So, wir nehmen hier mal Platz. Vielen Dank. Ja, schauen wir mal, wie viel Streit in diesem Gespräch überhaupt möglich, notwendig oder Platz hat, weil vielleicht sind sich die Herren ja auch einig. Vorweg zwei organisatorische Punkte. Den ersten, bitte die Handys aus, wer das noch nicht gemacht hat, bitte. Das zweite ist der Hinweis, es steht da so ein Alien-Auge hier direkt vor uns. Das ist, weil die Veranstaltung auch live über Zoom übertragen wird, denn ihr seid ein sehr ausgewählter Kreis. Es gab über 600 Anmeldungen für die Veranstaltung. 400 musste abgesagt werden. Ihr seid die, die quasi auserwählt seid, hier dabei zu sein. Ich glaube, es ist, weil ihr alle maturiert in Religion oder so irgendwie. Nein. Also ab heute wisst ihr das? Nein. Nein, ich freue mich sehr, dass ihr da seid zu diesem Gespräch. Design in Nature, sind Wissenschaft und Glaube vereinbar? Das mit zwei Persönlichkeiten wie den beiden hier neben mir zu diskutieren, ist schon eine besondere Sache. Und ich darf beide mal vorstellen. Beginne bei Ihnen, Herr Kardinal. Kardinal Christoph Schönborn, Sie muss man eigentlich gar nicht viel vorstellen, Sie sind wahrscheinlich den meisten bekannt. Ich sage es trotzdem, damit so die Dimension vielleicht nochmal bewusst wird. Sie sind seit 1995 Erzbischof von Wien. Im Jahr drauf sind Sie zum Kardinal ernannt worden, ins Kardinalskollegium aufgenommen worden. Von 1998 bis 2020 Vorsitzender der Österreichischen Bischofskonferenz. Und ich habe mir gedacht, wie formuliere ich es am charmantesten? Ich probiere es mal so. Seit Jänner 2020 sind Sie 75 Jahre alt und dürften eigentlich schon in Pension gehen. Sie haben auch, wie das Kirchenrecht es vorschreibt, das quasi eingereicht. Der Papst hat aber dem noch nicht zugestimmt. Sie dürfen also noch weiterarbeiten. Es freut uns sehr, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen. Das ist mal Ihr Applaus, Ihr Willkommensapplaus. Und ich möchte die Vorstellungsrunde gleich mit einer Frage verbinden. Wann waren Sie das letzte Mal hier im Museum?
Am 11. Februar 2013.
Das ist ja ein Datum, das manchen vielleicht was sagen könnte, oder?
Mir sagt es deshalb, ich habe es mir deshalb gemerkt, weil ich bei der Besichtigung der neu gestalteten anthropologischen Abteilung, oder wie nennt man sie, ja, ich stehe gerade vor dem wunderschönen Neandertaler, meinem Cousin sozusagen, evolutionsmäßig, und das zeigt mir mein Sekretär auf seinem Handy, Papst Benedikt hat seinen Rücktritt angekündigt. Also darum erinnere ich mich so genau an dieses Datum und an den Ort. Ich weiß nicht, was der Neandertaler sich dabei gedacht hat. Auf jeden Fall ist es mir unvergesslich.
Das kann man gut verstehen. Ich darf euch noch den zweiten Experten hier vorstellen. Hier aus dem Haus Professor Dr. Franz Emanuel Zachos.
Frank,
ich habe das falsch notiert. Gleich mit einem Fehler begonnen. Nicht genügend Sätzen. Nicht genügend Sätzen. Ja, Franz ist uns halt näher als Frank. Ja, danke. Er hat eine ganze Liste von Dingen, die er schon gemacht hat in seinem Leben. Ein wirklicher Experte auf seinem Gebiet. Ich sage mal ganz grob, und Sie ergänzen es dann noch, Sie sind Kurator im Haus, wissenschaftlicher Mitarbeiter, haben Biologie studiert, Wissenschaftsgeschichte und Philosophie, sind auch Professor in Südafrika, Leiter der Säugetiersammlung hier im Haus, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Säugetierkunde. Und ich habe auf Ihrer Homepage gesehen, da stehen so Interessen. Welche Interessen? Und man denkt sich vielleicht, bei Interessen stehen so Hobbys, wie ich gehe gerne ins Kino, ich koche gerne und so. Bei Ihnen steht molekulare und morphologische Ansätze im mikroevolutionsbiologischen Fragestellungen bei Säugetieren. Da haben wir gedacht, okay, der Mensch hat wirklich spannende Interessen.
Das sind Arbeitsgebiete, das ist mit Interessen gemeint auf der Homepage.
Ist mir schon klar. Sie können Ihre Hobbys dann auch noch einbringen. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie zur Verfügung stehen. Das ist mal Ihre Begrüßung hier vom Publikum. Jetzt frage ich Sie umgekehrt, ich brauche Sie nicht fragen, wann waren Sie das letzte Mal im Museum. Ich würde gerne von Ihnen wissen, wann waren Sie das letzte Mal in einer Kirche?
Den genauen Tag kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich bin tatsächlich relativ häufig in Kirchen. Also es dürfte nicht sehr lange her sein, vielleicht 3-4 Wochen oder so. Mir gefallen Kirchen, gerade in großen Städten, es ist ruhig, es ist kühl. Es wird nicht so viel geredet. Und also, nein, im Ernst, also auch architektonisch, wenn man sich so etwas wie den Stephansdom anguckt und man steht heute davor und staunt, da kann man sich in etwa vorstellen, wie es war, als die Leute noch in kleinen Holzhäuschen und Hütten gewohnt haben und dann in die Stadt kamen und so etwas gesehen haben. Also die Architektur, die Sakralarchitektur gefällt mir sehr gut.
Wie ist generell, das frage ich bei dem Thema jetzt nach und wir haben es im Vorgespräch auch besprochen, was ist so generell Ihre Beziehung zu Religion und Glaube?
Ja, wir haben, also wie die Beziehung des Kardinals zur Religion ist, dürfte hinlänglich bekannt sein. Damit sozusagen das Spielfeld ausgeglichen ist, ist es nur angemessen, dass ich auch meinen Standpunkt kundtue. Ich bin ein völlig unreligiöser Mensch. Ich bin nicht antireligiös, aber unreligiös. Wenn man mich zu einer Selbstklassifikation drängen würde, dann würde ich sagen, ich bin ein atheistischer Agnostiker oder ein agnostischer Atheist. Das heißt, eigentlich können wir es nicht wissen, aber bei mir läuft das in allen relevanten Bereichen auf einen ziemlich überzeugten Atheismus hinaus.
Danke für die Klärung auch, damit wir wissen, wie wir dran sind. Sie brauche ich tatsächlich nicht fragen zu dem Thema. Bevor wir jetzt in die Welt der Begriffe von Kreationismus, Intelligent Design, Schöpfung, Darwinismus, Urknall, Design in Nature, Struggle for Life eintauchen, möchte ich ganz zu Beginn eher den Blick in die Zukunft richten. Denn auch heute gab es in Wien wieder Protestaktionen der sogenannten letzten Generation, die sich quasi in ihrem Vokabular Gedanken um die Schöpfung und die Zukunft der Schöpfung machen, wissenschaftlich vielleicht gesagt, das Ende der Menschheit schon sehen und sagen, wir müssen gegen den Klimawandel etwas tun. Das heißt, das hat ja auch etwas zu tun mit Schöpfung und mit vielleicht dem Plan Gottes. Deshalb würde ich gerne mit der Frage beginnen. Verstehen Sie diese jungen Menschen und verstehen Sie diesen Aktionismus?
Ich verstehe absolut die Sorge. Ich habe auch mit Land- und Forstwirtschaft zu tun und bin einfach fassungslos vor der Trockenheit dieses Winters. Wir essen zwar selbstverständlich Brot, aber wenn ich an das Wintergetreide denke, wenn das so weitergeht, Jänner kaum ein Niederschlag, Februar kaum ein Niederschlag, was wird dann noch draus werden? Und das ist ja nur ein kleiner Teil von den Sorgen. Ich beschäftige mich nicht professionell, aber doch auch sehr mit den Waldfragen. Ich sehe schwarz für den Wald bei uns. Er ist nicht der Schwarzwald, es ist der Semmering zum Beispiel. Wie wird das in 10 Jahren, in 15, 20, 30 Jahren aussehen? Es ist sehr ernst. Ja.
Mhm. Herr Professor Zachos, ist es ernst, würden Sie das auch so teilen?
Ja, sehr, sehr ernst. Ich sehe nicht schwarz für den Wald, ich sehe türkis, aber das ist auch nicht besser. Also die Sorge, die Verzweiflung, die Angst, die Wut der letzten Generation kann ich vollkommen verstehen. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass Politik oder Gesellschaft bereit wären, die nötigen Schritte einzuleiten. Was die Methoden anbetrifft, muss ich ehrlich sagen, auf die Gefahr hin, mich unbeliebt zu machen, das ist, glaube ich, eher ein Eigentor. Es gibt in einem Rechtsstaat einen und genau einen Weg, und das ist der Weg über Parlamentsmehrheiten. Das heißt, man muss Menschen hinter sich bringen, man muss Menschen überzeugen von dem, was einem wichtig ist. Und ich glaube, dass Tomatensoße in Museen oder das Blockieren von Straßen eher einen gegenteiligen Effekt haben wird. Ist keine originelle Antwort, aber eine bessere habe ich nicht.
Gut, also ja, ich finde gut, dass Sie ehrlich sind. Das heißt, Sie geben sich jetzt nicht an einen Mammut oder so hier im Haus, sondern sagen, das Anliegen ist wichtig, aber die Methode kann man hinterfragen. Jetzt haben wir uns ja für heute eineinhalb Stunden Gesprächszeit vorgenommen. Wir werden hier mal ein bisschen diskutieren, dann werde ich auch euch einladen, Fragen zu stellen, über ein Thema zu sprechen, das die Wissenschaft, die Religion schon Jahrhunderte beschäftigt. Sind Wissenschaft und Glaube vereinbar? Ja? Im Vorgespräch hatte ich den Eindruck, beide Herren könnten ungefähr ein vierstündiges Grundsatzreferat alleine halten. Mein Job ist es, also 90 Minuten unterzubringen. Deshalb frage ich gleich mal so offen und fange mit Ihnen an, Herr Professor. Sind Wissenschaft und Glaube aus Ihrer Sicht vereinbar? Was ist also Ihr Standpunkt dazu?
Also der hat sich im Laufe meines Lebens tatsächlich ein bisschen geändert. Heute würde ich sagen, ja, das sind sie. Das sage ich als völlig unreligiöser Mensch. Also es gibt viele Beispiele für hervorragende Wissenschaftler, die sehr religiöse Menschen waren. Die Urknalltheorie zum Beispiel verdanken wir einem katholischen Priester, der damals dafür angefeindet wurde, er würde versuchen, weil man damals davon ausgegangen ist, dass das Universum unendlich, auch zeitlich unendlich war, er wolle versuchen, Gott durch die Hintertür sozusagen in wissenschaftlichen Gewand wieder einzuführen. Heute ist das ein Teil des Standardmodells der Kosmologie. Ich glaube schon, dass Wissenschaft und Religion vereinbar sind, wenn beide in ihren Bereichen bleiben. Ich habe am Anfang erwähnt, dass ich völlig unreligiös bin. Dafür gibt es gute Gründe. Ich finde, es gibt schlagende Gründe gegen religiösen Glauben, aber wissenschaftliche Gründe gibt es nicht. Die Wissenschaft bezieht sich auf einen Bereich, der dem Bereich der Religion nicht entspricht. Und Konflikte entstehen immer dann, wenn es eine Grenzüberschreitung gibt, wenn entweder Wissenschaftler behaupten, sie könnten Dinge, die hinter der Wissenschaft liegen, wissenschaftlich erklären, oder wenn eben die Religion sich in den empirischen Bereich der Wissenschaft bewegt. Das Wesen von Religion hängt ja aber nicht davon ab, welche Himmelskörper sich um welche anderen drehen oder wie lange die Schöpfung gedauert hat, ob das 6 Tage waren oder 13,7 oder 13,8 Milliarden Jahre. Das ist keine religiöse Aussage. Die religiösen Aussagen, das sind Fragen nach letzten Dingen, das sind Fragen nach Sinn und Bedeutung. Warum ist etwas und nicht nichts? Was ist der Sinn oder die Bedeutung des Universums? Das sind Fragen, die die Wissenschaft nicht beantworten kann und auch nicht versuchen sollte zu beantworten. Und wenn beide in ihren Bereichen bleiben, dann gibt es ein relativ friedliches Miteinander oder Nebeneinander. Ob die Religion diese Fragen dann befriedigend beantworten kann, das ist eine andere Frage. Die würde ich verneinen, aber das hat nichts mit Wissenschaft zu tun.
Mhm. Herr Kardinal, was sagen Sie, stimmen Sie da überein?
100%. Ja. Ja, es ist so. Es ist ein Widerspruch zwischen Wissenschaft und Religion ist, den muss man konstruieren. Ich bin ein regelmäßiger Leser des, schaff's nicht das Ganze und vieles davon ist mir unverständlich, Spektrum der Wissenschaft, die deutsche Ausgabe von Scientific American. Ich habe in all den Jahren noch nie eine wissenschaftliche Feststellung, einen wissenschaftlichen Artikel gelesen, der mich in irgendeiner Weise in meinem Glauben angefochten hätte. Das sind zwei verschiedene Ebenen. Es ist die naturwissenschaftliche Forschung mit Experiment, mit den wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Methoden. Und die Religion, der Glaube, da geht es um die Frage, was ist der Sinn meines Lebens? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Und auf die Sinnfrage eine Antwort zu finden, ist für mich eine Hilfe, ist die Wissenschaft eine Hilfe in dem Sinn, dass ich fasziniert bin vom Funktionieren der Natur. Ich trage immer mit mir herum diesen kleinen Kern, das ist quasi ein Sonnenblumenkern, die perfekte geometrische Figur dieses Sonnenblumenkerns fasziniert mich. Aber ich sage nicht, dass das ein Gottesbeweis ist. Ich finde es einfach unglaublich, was in der Natur für Perfektion zu finden ist. Und das ist nicht die Sinnfrage, sondern das ist für mich zuerst einmal Staunen darüber, was wir alles entdecken können. Die Geschichte der Wissenschaft ist einfach unglaublich faszinierend, wo wir hingekommen sind. Was alles im Lauf der Jahrhunderte und vor allem der letzten 200, 300 Jahre entdeckt worden ist. Aber es hat mich noch nie in meinem Glauben angefochten. Ich würde sagen, persönlich hat es mich zum Staunen gebracht. Das Staunen hat natürlich damit zu tun, dass ich auch sehr wenig von Mathematik und Naturwissenschaft verstehe und immer nur staunend lese, was man alles entdecken konnte und kann.
Bevor das jetzt zu harmonisch wird, probiere ich es nochmal. Ich habe im Religionsunterricht und wahrscheinlich die meisten hier auch, wenn man Genesis aufschlägt, Kapitel 1, da steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ja, war Wüst und Wirr, Finsternis, das Licht, 6 Tage. Gott sah alles an, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Es wurde Abend und es wurde Morgen. Die Geschichte ist bekannt. Ist das dann ein Märchen, eine Geschichte, die für uns im katholischen Glauben ja, nett zu hören ist, einmal im Jahr, zumindest in der Osternacht? Oder wie verbinden Sie das? Urknall, Schöpfung, wie geht das zusammen?
Es ist eine sehr einfache und elementare und nicht wissenschaftlich zu beantwortende Frage. Steht hinter dem Allen eine schöpferische Vernunft? Ist dieses Buch, wir haben neulich darüber gesprochen, die zwei Bücher, das Buch der Natur und das Buch der Bibel, ist das Buch der Natur, führt mich das hin zur Annahme, dass es hinter allem einen Schöpfer gibt. Ja, das glaube ich, davon bin ich überzeugt, aber wenn ich sehe, wie manche Wissenschaftler versuchen, daraus einen Beweis zu machen, aus der Wissenschaft einen Beweis zu machen, dann muss ich sagen, Freunde, da habt ihr euch in der Ebene geirrt. Die Wissenschaft kann dir nicht beweisen, dass Gott ist. Aber du kannst sie persönlich als Hinweis empfinden, erfahren, nicht unbedingt wie der klassische Wiener, der sagt, ja, irgendetwas muss es schon geben. Ja. Wie hat der Herr Karl gesagt vom Qualtinger, ich glaube mit Meidlinger L, ja, ich glaube an eine höhere Macht, die uns lenkt und leitet. Ja. Das ist also sozusagen der Wiener Alltagsglauben, eine höhere Macht, die uns lenkt und leitet. Ja, von da zu dem Schritt zu glauben, dass ich gewollt bin, das ist natürlich ein Riesenschritt. Oder anders gesagt, die vielen Zufälligkeiten in meinem Leben, ich kann jetzt immerhin auf 78 Jahre zurückschauen, ergeben die einen Sinn? Gibt es da so etwas wie ein Du, das mich in diesem Leben begleitet hat? Ja, das glaube ich. Aber wissenschaftlich kann ich das nicht beweisen. Nur die Wissenschaft spricht für mich nicht dagegen.
Die Frage auch an Sie. Wie gehen Sie um mit... weil ein Punkt, wo sich öfter kristallisiert, ist natürlich bei der Entwicklung des Lebens, Urknall, Evolution. Was ist Ihnen auch in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit immer wieder untergekommen, wo Sie das Gefühl haben, da überschreiten jetzt doch einige die Grenze, wenn Religion der Wissenschaft was erklären wird oder auch Wissenschaftler hier Grenzen überschreiten?
Ja, das ist jetzt ein großes Thema. Aber im Prinzip ist es, also die Bibel als Buch, da gibt es eine schöne Parallele zu Organismen. Wir werden ja wahrscheinlich noch darüber sprechen, was ist überhaupt das Design und Anpassung. Und tatsächlich ist der Bereich der Biologie überhaupt kein gutes Beispiel für besonders gutes Design, weil es sehr, sehr oft sehr schlechtes Design gibt, das einfach historisch so geworden ist. Da gibt es viele Beispiele. Und die Bibel ist eine nette analoge Geschichte zu dem historischen Werden von Organismen. Und insofern habe ich überhaupt kein Problem mit den Texten der Bibel. Das sind Texte, die in ihrer Zeit entstanden sind. Und ihre Zeit sind 1000 Jahre. Also die ältesten Schriften des Alten Testaments sind, ich glaube, im 9. Jahrhundert vor Christus, die letzten im 2. nachchristlichen Jahrhundert. Die war auch nicht als Bibel lange Zeit erhältlich, sondern das waren einfache Textrollen. Und das ist erst so im 3., 4. Jahrhundert wirklich kanonisiert worden, und auch da haben wir es wieder mit Zufällen zu tun. Statt Schriftrollen hatte man jetzt pergamentartige Kodizes wie Bücher, das heißt, die konnte man zusammensetzen und man hatte die Reihenfolge fix, sonst wurden die so immer verteilt. Und Genesis ist ein schönes Beispiel dafür. Wenn Sie sich nur die ersten 2-3 Seiten der Genesis durchlesen, dann werden Sie sehen, das ist nicht eine Schöpfungsgeschichte, sondern es sind zwei. Ich weiß die Zahlen nicht, aber es wird nochmal quasi von Anfang an, plötzlich geht es wieder bei Null los. Da werden zwei Schöpfungsgeschichten erzählt und die weichen voneinander ab. In einer ist der Mensch am Schluss, in der anderen kommt er gleich am Anfang. Und wenn Sie das Original sich anschauen, also die hebräische Bibel, den Tanakh, dann werden Sie sehen, dass in diesen beiden Geschichten der Name Gottes nicht derselbe ist. Einmal wird der Eigenname Jahwe verwendet und einmal wird das generische Gott oder Gottheit Elohim verwendet. Und das haben die halt einfach so zusammengestellt. Das bedeutet aber auch, das war den Leuten natürlich damals auch klar, dass da plötzlich was anderes steht. Das bedeutet aber auch, dass die Bibel, meine Interpretation jedenfalls, von Anfang an nicht gedacht war, wörtlich, literalistisch gelesen zu werden. Wenn schon auf der ersten Seite Gott zwei Namen hat und die Reihenfolge der Schöpfung anders ist, dann kann von Anfang an auch nicht gemeint gewesen sein, das waren 6 Tage und in der Reihenfolge ist es geschehen. Und im Übrigen war es historisch auch so, dass als 1859 Darwin sein Origin of Species publiziert hat, das überhaupt kein Thema war. Da hat ihn kaum jemand dafür kritisiert, dass er plötzlich nicht mehr der wortwörtlichen Auslegung der Genesis folgt. Das hat damals kein Mensch geglaubt. Diese wortwörtliche Auslegung der Bibel, der literalistische Kreationismus, ist eine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Die gibt es seit 50, 60, 70 Jahren. Davor war das eigentlich überhaupt kein Thema.
Können wir das kurz erklären?
Ja.
Okay, erklären Sie es kurz, den Kreationismus, den literalen.
Also es gibt Tendenzen, die in den 60er Jahren, Anfang des 20. Jahrhunderts so ihren Anfang genommen haben und dann in den 60er, 70er Jahren in den Vereinigten Staaten so an Momentum, an Drehmoment gewonnen haben, die Bibel wortwörtlich für wahr zu halten. Das heißt, jedes Wort der Bibel stimmt so und alles andere ist Ketzerei. Wie gesagt, 60er, 70er Jahre und von den USA ausbreitend in die ganze Welt. Das ist mitnichten nur ein US-amerikanisches Phänomen. Es hat also auch in Europa Bildungspolitiker gegeben, die gefordert haben, Kreationismus im Schulunterricht zu unterrichten. Das ist nicht nur in den USA so. Das war aber zu Darwins Zeiten gar nicht das Thema. Also dafür hat ihn kaum jemand kritisiert. Und schon also in der anglikanischen und in der katholischen Tradition war die wörtliche Auslegung, also die literalistische Auslegung der Bibel, auch nicht wirklich ein Thema. Da ist schon, glaube ich, bei Augustinus, der hat schon gesagt, also Gott spricht zu den Seinen so, dass sie es verstehen, also auf einer metaphorischen Ebene. Und das kam also viel später. Das eigentliche Problem ist, dass die Evolutionsbiologie von Beginn an, also vom 18. Jahrhundert, als die modernen evolutionsbiologischen Gedanken so ihren Ursprung genommen haben, vom 18. Jahrhundert in Frankreich bis heute ins 21. Jahrhundert permanent instrumentalisiert wurde. Und zwar nicht nur von religiöser Seite, sondern auch von säkularer Seite. Das geht in Frankreich los, das ist im 19. Jahrhundert bei Darwin und insbesondere dann bei Thomas Henry Huxley, seiner Bulldogge, wie es manchmal genannt wird, der mit der Evolutionsbiologie regelrecht Kulturkampf betrieben hat, bis hin zu diesem Affenprozess in Tennessee 1925, bis heute auf der einen Seite die evangelikalen Kreationisten und auf der anderen Seite Richard Dawkins und die neuen Atheisten. Sie benutzen die Evolutionsbiologie für ihre ideologischen, politischen und gesellschaftlichen Zwecke und reißen sie damit heraus aus ihrem eigentlichen wissenschaftlichen Kontext. Und das geht auf beiden Seiten gründlich schief. Und das ist der Grund, warum es diesen Clash gibt zwischen diesen beiden Schulen. Es geht im Wesentlichen gar nicht um die Inhalte der Evolutionsbiologie, sondern es geht um das, was damit transportiert werden soll, nämlich die ideologischen, politischen und gesellschaftlichen Gedanken dahinter.
Ich bin fasziniert, Herr Professor Zapp, ich könnte das sicher nicht besser beschreiben, wie Sie es gemacht haben. Die katholische Tradition hat sich immer verwehrt gegen eine rein literale Auslegung des Schöpfungsberichts, überhaupt der Bibel. Man muss sie deuten. Ich habe das immer wieder so formuliert: Bitte lasst Darwin einen Wissenschaftler sein und macht aus ihm nicht einen Darwinisten. Ich stelle gelegentlich die Frage, seid ihr schon einmal einem Einsteinismus begegnet? Niemand käme auf die Idee, die Einsteinsche Relativitätstheorie, vielleicht ist das trotzdem passiert, ideologisch zu verwenden, aber die Darwinsche Versuch, die Origin of Species wissenschaftlich zu erklären, muss man in der Wissenschaft lassen und nicht daraus ein ideologisches Kampffeld machen. Das geschieht übrigens nicht nur im christlichen Bereich, auch im muslimischen Bereich. Ich habe ein dickes Werk geschenkt bekommen aus der Türkei, in dem nachgewiesen werden soll, dass es keine Evolution gibt. Das sind Fotos von Bernsteineinschlüssen von vor 2 Millionen Jahren oder was und heutige Fliegen. Ja, und mit denen soll bewiesen werden, dass es keine Evolution geben kann. Ja, das hat mit Wissenschaft nichts zu tun. Und dagegen sollten wir uns auch deutlich absetzen.
Jetzt wissen vielleicht manche, der Großteil derer war damals schon auf der Welt, aber wahrscheinlich auch sehr jung. Sie haben 2005 einen Gastkommentar in der New York Times geschrieben zu diesem Thema. Der hat ziemliche Wellen geschlagen. Da ging es auch um Evolution, Ihre Sicht der Dinge. Hat Sie das damals überrascht, wie heftig hier Reaktionen ja nicht nur in den USA, sondern dann auch in Europa ausgefallen sind?
Ja, das hat mich schon überrascht. Es wurde ja dann sogar die Schönborn-Affäre daraus. Das ging so weit, dass mir jemand gesagt hat, ich habe in der U-Bahn zwei junge Leute diskutieren gehört, hinzugehört, interessiert, die haben miteinander darüber diskutiert, hat der Schönborn recht oder nicht? Und da ging es um die Frage, bin ich das Produkt des Zufalls oder bin ich von Gott gewollt? Und der eine hat gefunden, also ich bin das Produkt des Zufalls, und der andere hat gemeint, nein, und ich glaube schon, dass ich von Gott gewollt bin. Und wenn ich heute darüber nachdenke, das ist jetzt schon viele Jahre her, muss ich sagen, beide haben eigentlich recht. Eine sehr österreichische Position, beide haben recht. Denn tatsächlich bin ich ein Produkt des Zufalls, dass meine Eltern sich auf einer Party in Prag getroffen haben und mein Vater meiner Mutter am selben Abend einen Heiratsantrag gestellt haben. Ja. Das hat für meine Existenz eine sehr entscheidende Bedeutung. Ist aber rein zufällig. Ja. Jetzt die Frage ist, die Fülle an Zufällen, hat das etwas mit dem Sinn meines Lebens zu tun? Die Dinosaurier wären heute noch auf der Welt, wenn es nicht vor 55 Millionen Jahren eine kosmische Katastrophe gegeben hätte, so wird heute gesagt, sodass sie alle ausgestorben sind. Ich weiß nicht, ob wir Platz gehabt hätten in der Evolution, wenn die Dinosaurier weiter das Leben auf der Erde bestimmt hätten. Wo ist Zufall, wo ist Fügung, wo ist Plan? Diese Frage hat mich natürlich beschäftigt in diesem Artikel in der New York Times. Finding Design in Nature war der Titel. Und ich vertrete schon die Ansicht, ich bin davon überzeugt, wir finden Design in Nature. Natürlich gibt es Design. Alles, was ich als ignorant weiß oder lese über die Gestalt der Zelle, wenn das nicht ein hyperkomplexes Design ist. Ja. Aber der Schritt von Finding Design in Nature zu sagen, es gibt den Designer, das ist ein Schritt, den ich wissenschaftlich nicht vollziehen kann. Das habe ich hoffentlich auch in diesem Artikel versucht zum Ausdruck zu bringen. Es geht in beide Richtungen, wie Sie, Herr Professor Zakos, gesagt haben. Es ist weder Dawkins mit seinem kämpferischen Atheismus, noch die 6-Tage-Kreationisten, die sagen, das waren wirklich 6 Tage, sind wirklich, pardon zu sagen, ernst zu nehmen. Design in Nature finden wir. Ja, es gibt Design in der Natur, natürlich. Aber ob das ein Beweis für den Designer ist, für mich ist es ein Hinweis darauf. Und das ist für mein Leben natürlich wichtig. Ich blicke auf viele Jahre des Lebens zurück und es waren viele Zufälle in meinem Leben, die meinen Lebensweg bestimmt haben. Sehr viele Zufälle. Aber sehe ich hinter diesen Zufällen auch ein Design? Und dann kommt natürlich die schwierige Frage, und was ist, wenn ich in meinem Leben auch schlimmen Dingen begegnet bin? War das dann auch Design? Oder ist die Frage nach dem Design, wie bin ich damit umgegangen? Wie hat man mir geholfen, damit umzugehen? Zum Beispiel die Scheidung meiner Eltern, die für uns Kinder schwierig war. Ja? War das auch Design? Was ich im Rückblick sagen kann, es ist eine Geschichte geworden, die für mein Leben und für meine Geschwister und deren Kinder sehr wichtig geworden ist, sehr vieles sich zum Positiven entwickelt hat. Aber ich würde nicht sagen, das war Gottes Plan, dass meine Eltern sich gefunden haben und dass sie sich dann getrennt haben. Das würde ich nicht sagen. Aber ich finde in meinem Leben schon einen Sinn. Das würde ich schon sagen.
Wie ist das mit Zufall und Design in der Wissenschaft?
Also zunächst mal, ich kann mit Freude verkünden, dass ich gewollt bin. Das haben mir meine Eltern wieder und wieder versichert. Ich hatte zwei Kollegen, die waren Zwillinge und die haben immer Witze gemacht, wer von den beiden eigentlich nicht geplant war. Zufall ist ein philosophisch-ontologisch sehr, sehr, sehr schwieriges Konzept, was primär damit zu tun hat, dass wir uns wirklichen Zufall, absoluten Zufall nicht vorstellen können. Wir denken immer a priori schon in Ursache und Wirkung. Da kommen wir nicht raus. Genauso wie wir in Raum und Zeit denken. Wenn Sie Philosophieunterricht haben, dann werden Sie wissen, das waren eben diese Kantschen Erkenntnisse. Das heißt, Zufall ist so eine Sache. Ob es jetzt wirklich alles Determinismus gibt oder nicht, das wird uns vermutlich ewig ein Rätsel bleiben. Wichtig ist allerdings im Zusammenhang mit der Evolutionsbiologie, dass man sich von diesem, das ist doch alles Zufall oder kann doch nicht alles Zufall sein, dass man sich davon verabschiedet. Es geht in der Evolution nicht um Zufall. Es geht um Kontingenz. Das ist nicht dasselbe. Kontingenz ist etwas, das passiert, aber nicht notwendig passiert. Das heißt, mit anderen Worten, es hätte auch anders kommen können. Das bedeutet nicht, dass es keine Ursachen gibt.
Haben Sie da ein Beispiel?
Naja, also, das hier ist sicher kein Zufall, dass ich eine Hand habe mit einem opponierbaren Daumen. Es gibt einen Grund dafür, eine Anpassung. Oder mein Auge. Mein Auge ist sicher kein Zufall. Es ist eine Anpassung an die Gegebenheiten unseres Universums. Es gibt elektromagnetische Strahlung und man kann diese nutzen, um sich in der Welt zurechtzufinden. Wir nennen das Sehen. Und das Auge ist selbstverständlich eine Reaktion auf diese elektromagnetische Strahlung. Das können Sie auch sehr gut sehen, wenn Tiere in Höhlen gehen und dort leben und sich weiterentwickeln, dann werden die Augen in der Regel zurückgebildet, weil die dort natürlich keinen Sinn haben. Also es gibt natürlich Gründe für bestimmte Merkmale. Aber dass ich 5 Finger habe, 10 Finger insgesamt, und dass wahrscheinlich unser metrisches System darauf zurückzuführen ist, dass wir 10 Finger an jeder Hand, also an beiden Händen zusammengenommen haben. Das ist in der Tat etwas Kontingentes. Wir könnten auch 4 oder 7 oder 9 Finger haben. Das hat damit zu tun, wie sich die Tetrapoden, also die Langwirbeltierextremität, beim Landgang vor 360, 370, 380 Millionen Jahren entwickelt hat. Da hatten die nämlich unterschiedlich viele Finger und die 5 ist geblieben. Das hätten auch 6 oder 7 sein können und dann hätten wir ein ganz anderes Rechensystem. Das ist Kontingenz. Aber das Rechensystem selber, wir hätten ein Rechensystem, nur halt ein anderes. So muss man Evolution verstehen. Evolution arbeitet immer mit dem, was vorhanden ist. Evolution hat Möglichkeiten, in verschiedene Richtungen zu gehen. Wenn es in eine Richtung geht, dann sind bestimmte andere Richtungen weniger gut möglich. Schauen Sie sich Wale an. Pottwale tauchen 2.000, 3.000 Meter tief. Wenn der liebe Gott einen Pottwal am Designerbrett entworfen hätte, dann wäre er durch die Prüfung gefallen. Also ein 2.000, 3.000 Meter tiefes tauchendes Tier ohne Kiemen zu schaffen, sondern auf Lungenatmung angewiesen sein zu lassen, noch dazu mit den Druckproblemen, das ist kein besonders gutes Design. Das ist ein lausiges Design sogar. Aber es hat eben damit zu tun, dass Säugetiere nun mal Lungenatmer sind und die sekundär ins Wasser zurückgegangenen diese Lungen mitgenommen haben. Das ist Kontingenz. Das ist also der zufällige Aspekt. Und selbst Mutationen, nebenbei bemerkt, sind auch nicht zufällig. Wir wissen schon, was passiert, wenn Mutationen auftreten. Wir können sie sogar hervorrufen durch mutagene Strahlung etwa. Wir kennen die molekularen Mechanismen, was passiert, wenn Mutationen auftreten. Das ist nicht das, was wir als absoluten Zufall bezeichnen würden. Was man meint und vielleicht auch sagen sollte, ist, dass Mutationen ungerichtet sind. Das heißt, ungerichtet in Bezug auf einen Vorteil oder Nachteil. Das stellt sich immer erst später heraus. Deswegen ist das mit dem Design in der Biologie so eine Sache. Also Organismen sind immer historisch gewachsene Entitäten, Einheiten. Und sie müssen, die Evolution kann immer nur mit dem arbeiten, was schon vorhanden ist. Und das ist nicht immer das, was objektiv gesehen die beste Anpassung ermöglicht. Aber es geht nicht anders. Es ist wie mit unserem Leben auch. Wir treffen bestimmte Entscheidungen und danach müssen wir von dieser ersten Entscheidung ausgehend andere Entscheidungen treffen und bestimmte Wege sind uns dann eben verschlossen. Bei Goethe hieß es, das erste steht uns frei, beim zweiten sind wir Knechte. So läuft Evolution auch ab. Vielleicht nicht Knecht, aber doch deutlich weniger frei. Die Freiheitsgrade nehmen eben immer weiter ab. Und deswegen gibt es endlich viele Möglichkeiten, wie man ein Säugetier zu einem aquatischen Tier machen kann. Und also ein Design, a priori Design, wenn man einen Wal von null schaffen würde, würde der ganz anders aussehen als die Wale, die es heute gibt. Und wir würden übrigens im Übrigen auch anders aussehen, als wir heute aussehen. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein mit dem Begriff Zufall versus Kontingenz. Und das andere ist eben, das Design ist ein ziemliches Patchwork, das eben auf eine historische Geschichte zurückblickt und daraus erklärt werden kann, ganz genau wie ich es am Anfang für die Bibel auch skizzieren wollte.
Aber wenn Sie auf die Evolutionstheorie schauen, auf Ihre Forschung etc., gibt es da Fragen, Momente oder Erkenntnisse, wo Sie sagen, da gibt es jetzt keine Antwort, da ist Platz für einen Schöpfer?
Also wir hatten hier mal einen Vortrag, das ist lange her, vor 10 Jahren, das war ein amerikanischer Biochemiker, der sich mit der Entstehung des Lebens beschäftigt hat. Und der ist eingeladen worden von der Kurie. Er solle doch mal einen Vortrag halten über die Entstehung des Lebens, und das hat er auch getan. Und er hat das also berichtet, dass dann irgendwann ein Kardinal ihn gefragt hat, bei dem Punkt, wo sie sich noch nicht ganz sicher sind, würde es nicht helfen, dort Gott hineinzusetzen? Und daraufhin hat er gesagt, das würde unglaublich helfen, dann hätten wir ja alle Probleme geklärt, aber so läuft es halt nicht. Das, also diese Carte Blanche kann man eben nicht spielen, so funktioniert Wissenschaft nicht. Wissenschaft ist dem methodischen Naturalismus verpflichtet. Das heißt, wir nehmen keine übersinnlichen Phänomene, ziehen das nicht in Betracht, sonst könnte man ja immer sich damit rausreden. Was immer man nicht erklären kann, da kommt halt Gott dazu. Im Übrigen ist das keine besonders schmeichelhafte Rolle für Gott. Also das ist der sogenannte Gott der Lücke. Immer dann, wenn wir etwas nicht erklären können, dann kommt der liebe Gott ins Spiel. Das wollen wir nicht. Und das wollen auch Theologen nicht. Das wird halt der Kardinal Schönborn sicher nicht wollen. Und 1860, ein Jahr nach der Veröffentlichung des Origin of Species, ist ein Mehrautorenwerk erschienen, Essays and Reviews hieß das, von 7 Leuten, 6 davon anglikanische Geistliche, einer davon, Frederick Temple, später Erzbischof von Canterbury, also quasi der Papst der Anglikaner. Das waren jetzt nicht irgendwelche Landpfarrer, das waren hochrangige anglikanische Geistliche, und die haben einen Lobgesang auf Darwins Origin of Species gesungen, und zwar theologisch begründet. Sie haben von dem meisterhaften Buch Darwins gesprochen, weil er diesen Gott der Lücke verbannt hat, und sie haben gesagt, an Wunder zu glauben sei atheistisch, hat einer von ihnen sogar geschrieben. Es ist viel würdiger eines Gottes zu wirken, indem man große Gesetze in Gang bringt, also einen deistischen Ansatz wählt und dann den Ball einfach rollen lässt, anstatt permanent wieder eingreifen zu müssen. Das ist viel weniger allmächtig, als tatsächlich die Regeln zu bestimmen, und dann entrollt sich alles. Also diese Geschichte mit dem lieben Gott für die eigene Unwissenheit heranzuziehen, das ist weder eine gute Idee in der Wissenschaft noch in der Theologie.
Da gibt es ein interessantes Beispiel dafür. Newton hat, ich bin hier ein Laie, ja, ein völliger Laie, Newton hat die Berechnung der Planeten so weit gebracht, dass er meinte, es muss doch gelegentlich Gott eingreifen, um die Planetenbahnen wieder in Ordnung zu bringen. Einige Jahrzehnte später hat Laplace, ein französischer Naturwissenschaftler, die Planetenbahnen besser berechnet, und Napoleon hat ihn dann gefragt, ja, aber brauchen wir dann Gott nicht mehr? Daraufhin hat Laplace gesagt, Majestät, diese Hypothese brauchen wir nicht. Das wurde immer wieder interpretiert, dass Laplace ein Atheist gewesen sei. Er hat nur gesagt, wir haben das inzwischen besser berechnet als Newton. Und Gott einzufügen als Lückenbüßer für das, was man noch nicht berechnen kann, das ist, wie bin ich ganz bei Ihnen, das ist Gottes nicht würdig. Und dazu braucht man natürlich auch ein denkerisches Instrumentar. Die berühmte Unterscheidung, die schon auf Aristoteles zurückgeht und auf und dann von der christlichen und auch der islamischen Philosophie aufgegriffen worden ist, die Unterscheidung von Erst- und Zweitursachen. Wir leben in der Welt der Zweitursachen. Wir sind nicht die erste Ursache unserer selbst. Und alle Vorgänge, die in der Welt geschehen, verursacht werden, sind zweitursächlich. Die Frage ist, gibt es denkerisch, gibt es in der Wirklichkeit die absolute Erstursache? Und wenn es sie gibt, wie wirkt sie? Und da sagt halt die klassische Philosophie und auch die klassische Theologie, die Erstursache ist nicht eine Ursache neben anderen. Wenn wir sagen, hier bin ich sicher, dass Gott gewirkt hat, dann ist immer die Gefahr, dass ich ihn in die Reihe der Zweitursachen, also der innerweltlichen Ursachen, einzufügen versuche. Aber denkerisch ist es natürlich ganz schwierig, eine absolute Erstursache zu denken. Nur die Frage ist, ist es denkerisch leichter, ohne eine Erstursache auszukommen, die aber nicht die erste Ursache am Anfang einer Kette ist, sondern die alles tragende Ursache ist. Darüber hat Aristoteles viel nachgedacht, Platon, darüber hat Thomas von Aquin, Augustinus, sie haben alle darüber nachgedacht, was das heißt, dass es eine absolute Erstursache gibt, die aber nicht am Anfang einer chronologischen Reihe steht, sondern die das alles tragende oder die alles tragende Urwirklichkeit ist. So versucht man denkerisch an den Unterschied zwischen innerweltlichen Ursachen und einer absoluten, also göttlichen Ursache heranzukommen.
Ich würde sagen, wir öffnen auch mal das Podium. Fragen aus dem Podium, einfach mit Handzeichen am besten und vielleicht dann auch kurz den Vornamen zumindest sagen, damit wir auch ansprechen können, wenn es also Fragen gibt zu diesem Themenbereich. Also ich darf auch ermutigen, man muss nicht Naturwissenschaftler und auch nicht Theologin oder Theologe sein, um da jetzt eine Frage stellen zu können. Manchmal hilft es, wenn man ein Museum leitet. Sie haben gleich eine Frage. Ja, bitte schön. Frau Direktor, bitte.
Also ich habe mich jetzt tatsächlich gerade gefragt, wo alles unter dem Licht der Anpassung betrachtet werden kann, ob nicht auch die Religiosität ein Selektionsvorteil ist letztlich für Menschen, weil es dazu führt, dass eben Sachen getan werden, die über das eigene Leben hinausreichen, wie sowas zu bauen wie den Stephansdom oder Regeln einzuführen, die eigentlich dazu führen, dass wir nicht nur an uns selber denken, sondern darüber hinaus, was letztlich, wenn man das so ein bisschen biologisch, evolutionsbiologisch betrachtet, eigentlich ein Selektionsvorteil ist, Survival of the Fittest.
Hat man die Frage verstanden? Ja,
vor allem für die Kamera.
Ja. Genau, ich habe jetzt die Herausforderung, diese Frage zu wiederholen. Wenn Sie es in einem Satz sagen würden, wie würden Sie es formulieren?
Weil ist Religion ein Selektionsvorteil?
Ja.
Vielleicht das heißt, auf diesen Punkt kann man es bringen. Ist Religion ein Selektionsvorteil? Das heißt, ist es für das Survival des Menschen sinnvoll, eine religiöse Einstellung zu haben, wie zum Beispiel Altruismus, Nächstenliebe etc. Ja, das wäre die Frage gewesen. Und das soll ich jetzt antworten.
Bitte, bitte, ja.
Ob das in der Selektion so kommt, das ist Professor Zachos Sache.
Ja. Also tatsächlich ist das ein Thema, das intensiv bearbeitet wird. Es ist nicht so ganz leicht zu sagen, es wird beforscht, weil das natürlich schwierig ist, empirisch sich dem zu nähern. Aber der Grundgedanke, dass Religion ein ganz wesentlicher Faktor war bei der Verankerung moralischer Kodexe oder Kodizes, das ist schon eine Sache, die wahrscheinlich ziemlich viel Sinn ergibt. Also die Überlegung ist, dass als Menschen sozialer wurden und die Größe des sozialen Umfelds wuchs, da braucht man natürlich Regeln und Kodizes und auch moralische Verankerungen. Und diese Verankerungen sind natürlich immer der Gefahr ausgesetzt, relativierbar zu sein. Also wenn sie nicht den unbewegten Beweger haben oder die Letztursache und die Letztinstanz, dann kann jegliche moralische Aussage kann natürlich relativiert werden. Und da könnte Religion schon eine Rolle gespielt haben, zu sagen, gut, und das ist jetzt unsere Verabsolutierung bestimmter moralischer Vorstellungen und moralischer Kodizes. Und das wird in der Wissenschaft bearbeitet und es hat auch eine ganz interessante Umfrage unter Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen gegeben zu ihrer Gläubigkeit und der Vereinbarkeit von Wissenschaft und Religion. Und ein großer Teil, vor allen Dingen der Biologen, hat gesagt, dass das überhaupt kein Problem ist. Die haben Religion tatsächlich als ein evolutives Phänomen angesehen. Das kann man machen, das ist vielleicht auch nicht falsch. Man darf nur nicht den Fehler begehen, dass man damit irgendetwas über die Richtigkeit oder die Falschheit der Inhalte der Religion machen kann. Das ist ein reiner Instrumentalismus. Ob das, was man da als letzte Ursache setzt, wahr oder falsch ist, steht auf einem ganz anderen Blatt.
Ein Element würde ich doch hinzufügen, das nicht im Widerspruch dazu steht. Es ist ein Faktum, dass alle großen Religionen in etwa so etwas wie die 10 Gebote haben. Das heißt, es gibt Grundstandards, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen. Das ist universal. Zumindest kodifiziert im Codex Hammurabi, im Konfuzianismus, in der Bibel. Und das hat wahrscheinlich einfach damit zu tun, dass ein Zusammenleben, dass diese Urgebote, elementaren Gebote völlig relativiert, unerträglich ist. Ich wurde vorhin gefragt, fahren Sie wirklich alleine in der U-Bahn? Ja, ich fahre alleine in der U-Bahn. Ich habe keinen Bodyguard mit. Ich vertraue darauf, dass die große Mehrheit der Menschen, denen ich in der U-Bahn begegne, nicht die Absicht haben, alle Leute niederzuschießen. Und ich habe auch, wenn ich weiß nicht, mit jemandem zu tun habe, wenn wir zum Beispiel miteinander reden, gehe ich selbstverständlich davon aus, dass wir miteinander ehrlich reden. Ja. Das heißt, ich brauche nicht hinter jedem Wort des anderen irgendeine andere Absicht als die ausgedrückte zu vermuten. Das wäre für das Zusammenleben ziemlich unerträglich. Ja. Und deshalb ist schon anzunehmen, dass da sehr viel dahinter steckt. Es ist evolutiv ein Vorteil, sich an diesen allgemeinen, generellen Kodex des Verhaltens zu halten. Eine Gesellschaft, die sich mehrheitlich daran hält, hat mehr Überlebenschance als eine Gesellschaft, in der jeder dem anderen ein Feind ist.
Schauen wir mal in die Runde, der vielen Hände. Bitte schön.
Ja, also ich habe eine Frage an den Professor.
Vorname. Den Namen nur kurz, den Vornamen. Benedikt.
Benedikt, ich habe eine Frage an den Professor.
Steh auf. Da gibt es auch Moderationstipps. Ja, ist gut, stellt euch auf. Ja, ist gut.
Okay, also ich habe eine Frage an den Professor. Es ist eine etwas philosophischere Frage. Sie haben mir vorher den Atheismus vorgesprochen, aber gleichzeitig auch die Vorstellungskraft. Wenn wir uns jetzt denken, im ganzen großen Universum, in einem von vielen Universen, ist 5% von unserem Universum für uns sichtbar, möglicherweise und besteht aus Materie. Gleichzeitig wissen wir extrem wenig vom Universum und wir wissen zum Beispiel beim Schwarzen Loch, ich fange nicht die Zeit an, dass es gibt Ortuniversen, wo die Zeit, so wie für sie uns ist, es gar nicht existiert. Und glauben Sie nicht, dass irgendwo es in diesem weiten, breiten Universum irgendetwas gibt, was über uns steht, irgendeine höhere Macht,
Vielen Dank. Ich muss das wiederholen für unsere Zuseherinnen und Zuseher via Zoom. Wir wissen von, ich mache das immer ein bisschen kürzer, ja, bitte um Verständnis. Wir wissen so wenig über unser Universum. Könnte es nicht sein, dass da draußen irgendwo ein Gottesbeweis ist oder dass es ein höheres Wesen gibt, von dem wir einfach noch nichts wissen? Ich glaube, das war so der Kern der Frage.
Also Gottesbeweis, nein. Gott, ja. Ich habe ja am Anfang gesagt, also deswegen bin ich streng genommen Agnostiker. Ich glaube, wir können diese Dinge schlicht und ergreifend nicht wissen. Das heißt allerdings nicht, dass wir jetzt so ein Laplace-Experiment haben, wo, wie bei dem Münzwurf, dass es 50-50 ist. Also so leicht, dass ich die Religion da nicht vom Haken. Wenn man eine außergewöhnliche Aussage trifft, dann braucht man auch außergewöhnliche Gründe, um sie zu begründen. Und Gott ist eine ziemlich außergewöhnliche Aussage. Und ich habe noch keine wirklich überzeugende Begründung für die Existenz gehört. Aber selbstverständlich kann ich mich irren. Das ist möglich. Natürlich kann ich diese Gedanken nicht beiseite schieben. Das hat also nochmal Immanuel Kant, er hat gesagt, das ist die Zumutung unseres Verstandes, dass wir uns permanent mit Fragen bombardieren, die wir nicht beantworten können. Wir können nicht aufhören, uns das zu fragen, aber sie übersteigen unseren Intellekt. Natürlich stelle ich mir diese Fragen auch. Ich habe mich nur im Laufe der Zeit damit abgefunden, dass ich keine Antwort darauf bekomme. Und dann bleibt einem im Grunde genommen nichts weiter übrig, als das Erforschbare zu erforschen und das Unerforschliche ruhig zu verehren. Und mit oder ohne Gott macht dann für mich eigentlich keinen Unterschied.
Wollen Sie dazu was sagen?
Unde malum, hat Augustinus gefragt in seinen Bekenntnissen. Woher kommt das Böse? Diese Frage hat ihn existenziell getroffen, angesichts eines Todesfalles und dem Malum, wo kommt das Böse her? Das Übel, Malum, ist ja auch die Frage, ist es das moralisch Böse, ich tue etwas Böses dir gegenüber, ja, oder es widerfährt uns eine Katastrophe wie in der Türkei und in Syrien, jetzt die Erdbebenkatastrophe mit inzwischen 35.000 Toten, unde malum, das ist jetzt nicht ein böses, moralisch böses, das ist aber ein Übel. Aber ein Übel, das sich natürlich erklären lässt, weil die Erdplatten sich bewegen, aber das nicht entschuldigt, dass man Häuser nicht erdbebensicher gebaut hat in dieser Region. Woher kommt das Böse? Woher kommt das Übel in der Welt? In diesem Haus hat Reinhold Schneider, großer Schriftsteller, der 1958 gestorben ist, seinen letzten Lebenswinter hat er hier in Wien verbracht und hat darüber ein Tagebuch geschrieben und war oft in diesem Museum und war erschüttert über die Grausamkeit in der Natur und ist darüber fast irre geworden. Warum ist die Natur so grauenhaft grausam? Ich bewundere das schöne Design in der Natur, freue mich daran und gleichzeitig muss ich feststellen, es ist erschütternd grausam. Und wo ist da Gott? Wo ist da Gott? Das ist die Auschwitz-Frage. Diese 6 Millionen Juden, die in der Nazizeit umgebracht worden sind, wo war da Gott? Und diese Frage wird uns vermutlich immer begleiten, weil es keine glatte Antwort darauf gibt. Es gibt Böses, das getan wird, und es ist Übel, das einem widerfährt. Und da darf man nicht, das muss ich sagen, da darf man nicht vorschnell kommen und sagen, das hat halt der liebe Gott zugelassen. Diese Frage, die darf man, wenn man gläubig ist, die darf man Gott stellen. Warum lässt du das zu?
Das ist ein altbekanntes Problem natürlich, mit dem sich Menschen schon Ewigkeiten beschäftigt haben. Am bekanntesten vielleicht Leibniz, der Philosoph, der hat das Theodizee-Problem genannt, also die Rechtfertigung Gottes angesichts des Übels in der Welt. Und seine Lösung war, also entweder muss, die Frage ist dann natürlich, ist Gott allmächtig und ist er, also ist er gut und allmächtig, warum lässt er dann Schlimmes zu? wenn er das Schlimme nicht verhindern kann, kann er nicht allmächtig sein. So, also da kommt man nicht so leicht raus. Und Leibniz hat sich halt für einen weniger allmächtigen Gott entschieden und er hat gesagt, Gott hat die beste aller möglichen Welten erschaffen, die mit dem minimalen Übel, und wir sollten ihn deswegen nicht dafür verantwortlich machen, besser ging es halt nicht. Und der Aufklärer Voltaire hat einen Candide, einen Roman geschrieben, der sich darüber lustig macht. Der Candidus, der läuft durch die Welt und ihm passiert ein Übel nach dem anderen, aber er redet sich das immer schön und sagt, es ist die beste aller Welten und dann wäre es im Grunde genommen noch viel schlimmer gewesen, wenn der liebe Gott mich nicht beschützen würde. Also das Thema ist vermutlich, ich weiß nicht, ob es theologisch lösbar ist, vermutlich nicht, aber also für mich stellt sich das als, mir persönlich stellt sich die Frage gar nicht, aber ich glaube nicht, dass man das so ohne weiteres lösen kann, die Frage des Leids. Wird uns immer begleiten und ist vor allen Dingen für die Theologie natürlich vielleicht das größte Problem in der Apologetik oder der Rechtfertigungslehre.
Mhm. Bitte schön. Sie haben jetzt ein Mikrofon, wunderbar. Ja.
Na, ist es auch nicht so, wir sind ja alle Gotteskinder sozusagen, das heißt, in jedem steckt etwas Göttliches in uns drinnen und es kommt ja darauf an, wie ich es benütze oder ob ich es zulasse oder im Dritten Reich, ob man wegschaut, weil jeder macht ja mitschuldig, wenn er irgendwo sieht und nicht handelt. Und dadurch glaube ich sozusagen, dass wir sehr viel in der Gesellschaft, egal ob jetzt Mobbing ist oder Diskriminierung oder Nachbarschaftshilfe, dass jeder sozusagen ein bisschen mitwirken kann, um die Welt göttlich zu machen. Also in diese Richtung. Kann man das so sagen?
Das noch mehr Schüler drin. Ja, genau, richtig.
Das ist eher eine theologische Frage.
Das sind alles theologische und gleichzeitig auch rationale Fragen. Wir werden auch mit noch so viel Nächstenliebe und sozialem Engagement das Übel aus der Welt nicht wegbekommen. Schon allein deshalb, weil wir sterblich sind. Und das ist irgendwie leichter zu verkraften, wenn jetzt ist ziemlich genau ein Jahr her, dass meine Mutter mit 102 Jahren gestorben ist, gesund bis zum Schluss, halt nur ein Alter. Das empfinde ich nicht als tragisch. Es ist trotzdem, sie fehlt uns, aber trotzdem. Aber wenn ein junger Mensch, wenn ein junger Mensch aus dem Leben gerissen wird, das kann man auch mit noch so viel Nächstenliebe nicht wieder gut machen. Ja, da ist ein Überhang an Schmerz und an Leid. Da ist schon der Glaube, ich sage das jetzt so, wie ich es halt selber erlebe, der Glaube ist ein Trost. Ist ein Trost. Ich erinnere mich, wie ich meinen quasi Vorgänger, den Weihbischof Moser, der zwei Tage vor meiner Bischofsweihe gestorben ist, habe ich ihn noch im Spital besucht. Und da war ein Kreuz an der Wand gegenüber und er hat gesagt, es tut mir gut, auf das Kreuz zu schauen. Es gibt mir Trost. Ja, diese Erfahrung gibt es. Diese Erfahrung gibt es. Es hat das Leben Sinn, auch wenn großer Schmerz uns zugemutet wird. Und deshalb ist die große Frage, ich habe noch beim Viktor Frankl studiert in meiner Studentenzeit, also in den 60er Jahren, Viktor Frankl, der Auschwitz überlebt hat, ein Jude, Psychotherapeut, und der viel darüber geschrieben hat, auch warum hat er Auschwitz überlebt. Er wusste, dass das Kontingent war, dass das hätte ganz anders sein können, aber er hat immer gesagt, eines hat mir geholfen. Ich habe an den Sinn meines Lebens geglaubt. Er war nicht besonders religiös, aber er war zutiefst überzeugt, das Leben hat einen Sinn. Und dass seine ganze Psychotherapie ist, den Sinn meines Lebens zu finden, wenn ich in einer Sinnkrise bin. Also das lässt sich nicht allein mit Nächstenliebe wegbringen, aber es ist natürlich wunderbar, wenn man selber erlebt, dass ich im Leid nicht allein gelassen werde.
Ich frage mal an die Runde, wir haben jetzt einen großen thematischen Bogen gemacht, das gehört auch alles irgendwie dazu, wenn wir über diese großen Themen reden, aber gibt es konkrete Fragen von euch, Schülerinnen und Schüler, die ihr vielleicht vorbereitet habt, die ihr jetzt stellen wollt? Bitte schön da hinten. Ein Mikrofon, wir haben jetzt ein Mikrofon gefunden. Und das kommt zu dir. Vielleicht wirklich aufstehen, dann sehen wir es auch gut. Okay. Fürs Netz, jawohl. Gut, bitteschön.
Sie sind ja Teil der katholischen Kirche, also nehme ich an, Sie glauben an den Monotheismus. Wo ist da dann die Abgrenzung zu anderen Religionen? Also glauben Sie, Ihre Religion, also die katholische, ist die einzig wahre? Oder wo ist die Abgrenzung zu polytheistischen Religionen, wie zum Beispiel die griechische Mythologie?
Vielen Dank für die Frage. Sollen wir die zweite noch dazu nehmen? Dann haben wir ein bisschen zeitmäßig. Während das Mikrofon nach vorne kommt, wiederhole ich die Frage fürs Netz da vorne, bitte. Die Frage war, ob Sie an einen Gott glauben und wie die Abgrenzung zu anderen Religionen und deren Gottheiten oder Götter ist, wenn ich das so zusammenfassen darf. Bitteschön. Kurz den Vornamen und dann die Frage. Emma, okay.
Sie haben vorhin die Frage aufgeworfen, woher kommt das Böse? Glauben Sie, es gibt im christlichen Glauben einen Gegenpart zu Gott? Oder glauben Sie zum Beispiel an Lilith, die erste Frau Adams, die nie wirklich aufgenommen wurde in den Kanon? Glauben Sie, dass es so etwas geben könnte?
Vielen Dank. Also die Frage an das Böse, also gibt es Gott und was Böses oder ist das in Gott vereint? Und dann die Frage zu Lilith, einer Person, die nicht da aufgenommen wurde. Ganz schön viel da jetzt zusammen. Ich sag mal, in 3 Minuten geht sich das also, locker aus. Oder?
Jetzt auf die Gefahr hin, dass ich gesteinigt werde, frage ich mich schon, warum ist die Lilith nicht übrig geblieben, aber der Teufel schon? Also der Teufel ist männlich, die Lilith ist weiblich, die böse Lilith ist Gott sei Dank aus der Geschichte eliminiert worden, aber der Teufel ist geblieben. Jetzt aber Spaß beiseite. Ich gehe zuerst zur Monotheismusfrage. Ich glaube, dass es in jeder Religion Elemente der Wahrheit und Elemente der Lebenshilfe, also ich würde sagen der Gnade gibt, ja, in jeder Religion. Ich bin immer tief beeindruckt, wenn ich sehe, wie Muslime ihre Gebetszeiten einhalten. Ja, das ist einfach Eindruck. Und wenn ein Mensch betet, dann kann ich davor nur Respekt haben, denn ich kann nicht ihm sagen, Moment, du spinnst, du redest wendest dich an etwas, was es nicht gibt. Ich muss zumindest die Ehrfurcht davor haben, diese Person betet. Und nachdem ich feststelle, dass es in allen Religionen, auch im Hinduismus, im Buddhismus, gibt es das Gebet. Das Gebet ist offensichtlich eine Urbewegung, die gewissermaßen glaube auch, dass wir eine Seele haben. Wir sind leibseelische Wesen und die Seele, so heißt es immer in den Psalmen, wie der Hirsch nach dem Wasser sich sehnt, so sehnt sich meine Seele nach Gott. Diese Sehnsucht ist gewissermaßen der Seele konnatural, die ist der Seele eingebaut. Wie diese Seele sich artikuliert bei jemandem, der nicht an Gott glaubt, habe ich keinen Zugang, das kann ich nur respektieren. Deshalb ist für mich der Zugang zu den anderen Religionen immer der Ehrfurcht, zuerst einmal. Dann natürlich darf ich auch hinschauen auf die Unterschiede. Ich werde nächste Woche nach Saudi-Arabien fahren, bin eingeladen vom World Council of Muslims. Ja, und ich finde das sehr berührend, dass ich als katholischer Bischof und Kardinal ganz offiziell eingeladen werde zu einer Begegnung. Ja, und die geschieht natürlich im Respekt. Ja, man kann jetzt sagen, du bist naiv, dass der Dialog, immer macht ihr Dialog. Nein, nein, ich glaube nicht, dass ich naiv bin. Ich habe Ehrfurcht vor dem Glauben der anderen Menschen. Und natürlich habe ich großen Respekt vor jemand, der sagt, ich bin Agnostiker, für mich ist Gott kein Thema. Ja. Aber die Frage, gibt es das Böse, gibt es den Bösen? Da muss ich leider sagen, ich glaube ja. Ich glaube ja, es gibt die böse Macht. Wie immer die Bilder, die Vorstellungen davon sind. Aber ich glaube, es gibt, im Vater Unser heißt es ja, und befreie uns von dem Bösen, das ist Maskulinum, das ist von Hoponeros, ja, der Böse. Es gibt Situationen, wo man sagen muss, das ist nicht einfach nur die Hobelspäne, die halt in der Natur sind, das ist echtes Böses. Und das, was meine Eltern und Großeltern unter Hitler erlebt haben, das war wirklich das Böse, der Böse. Das glaube ich.
Ja. Ja, also das sind natürlich jetzt eher theologische Themen. Für mich ist die Frage nach dem Guten und nach dem Bösen relativ einfach beantwortet, woher sie kommen. Sie kommen aus uns. Das wäre meine Antwort dazu. Gut und Böse sind Kategorien, die wir entwickelt haben, die sich auf verschiedene Aspekte des Lebens beziehen. Aber ich glaube natürlich nicht daran, dass sie in irgendeiner Weise von anderen Mächten, von metaphysischen Mächten, Gott, Teufel und dergleichen, bewirkt werden. Und was die Glaubensfrage anbetrifft, da ist mir, weil Sie sagten, dass Sie nach Saudi-Arabien fahren und weil auch die Frage kam, wie grenzen Sie sich von anderen Religionen ab, da kann man jetzt schon ein bisschen gemein eine Frage stellen. Wenn man Christ ist, dann gibt es bestimmte unumstößliche Glaubenswahrheiten, sonst ist man kein Christ. Das heißt, die muss man akzeptieren und die muss man auch verteidigen gegen diejenigen, die das nicht glauben. Und eines davon ist natürlich die göttliche Natur oder die Doppelnatur Jesu Christi. Wenn man daran nicht glaubt, ist man kein Christ. Sie fahren nach Saudi-Arabien. Wenn Sie in Saudi-Arabien geboren und aufgewachsen wären, ist es eher unwahrscheinlich, dass Sie an die Wahrheit glauben, also das, was Sie heute für eine Wahrheit halten, nämlich die göttliche Natur Jesu Christi glauben würden. Sie würden vermutlich, wären Sie muslimisch. Da sind wir wieder bei der Kontingenz, wo wir geboren werden. Hat einen großen Einfluss darauf, welche Ausprägung die Religion hat. Das ist das, was ich am Anfang meinte, wenn ich es gesagt habe. Es gibt einen Unterschied, Religion allgemein oder eine spezifische Ausprägung. Also gibt es irgendwie eine höhere Instanz, ja oder nein? Das ist noch eine relativ schwache Aussage. Das dann aber zu konkretisieren, zum Beispiel über die Natur Jesu Christi, da wird es sehr konkret. Und das als absolute Wahrheit anzunehmen, angesichts der Tatsache, dass ich mir doch eigentlich bewusst sein müsste, wenn ich nicht hier aufgewachsen wäre, sondern in Saudi-Arabien oder in Indonesien, würde ich das ganz anders sehen. Das würde bei mir erhebliche Zweifel hervorrufen. Und das ist im Übrigen auch einer der Gründe, warum ich bei den spezifischen Ausprägungen von Religion noch mal kritischer bin, als bei einer allgemein gehaltenen göttlichen Instanz.
Ich schaue ins Publikum, da drei Hände in die Höhe, 1, 2, 3, 4, ja sofort, machen wir da vorne, hinten kurz, da hinten die drei und dann gerne auch hier vorne.
Also Flora?
Bitte, Flora, deine Frage.
Wenn man jetzt an die griechische Mythologie denkt oder an gewisse Naturvölker, dann vereinen sie ja eigentlich Natur und Göttlichkeit, indem sie sagen, es gibt Naturgötter. Gibt es so etwas vergleichsweise in der katholischen Kirche, dass man auch irgendwie Gott explizit mit Natur verbindet?
Gut, erste Frage, wir sammeln zusammen. Frage Verbindung zu Gott und Natur. Wir sammeln alle drei Fragen da hinten. Eins, zwei.
Würden Sie sich trauen zu sagen, dass im Polytheismus einfach Gott im Christentum einfach in mehrere Persönlichkeiten gespaltet wurde, dass eben alle himmlischen Götter einfach eine Gesamtheit von Gott sind?
Schwierige Frage. Wir werden sie weitergeben zum Polytheismus, wie das so ist mit den mehreren Göttern in einem zusammen im Vergleich zum katholischen und christlichen Glauben. Die dritte Frage hier.
Ich wollte die Meinung von Ihnen beiden wissen, im Sinne so, dass im Koran so wissenschaftliche Tatsachen auch dann später bewiesen worden sind, zum Beispiel wie die Umlaufbahnen und oder andere Sachen, wie zum Beispiel das in einem Flügel
das Licht ist und das andere das Leben gibt. Ja. Und wie halt ein Mann, der halt nicht wirklich Astrophysik oder so studiert hat, dass er das wissen könnte. Ja. War die Frage klar, sonst frage ich nochmal nach. Ja, also, es geht um den Islam, Erklärung von Wissenschaft und wie da die Erkenntnisse sein können. Und abschließend bei dieser Schüler- und Schülerinnen-Fragerunde
ein ehemaliger
Maturant, darf ich sagen. Okay, ja, bitteschön.
Ja, also, ich heiße Jean Starsberg, bin Parasitologe und also Naturwissenschaftler und erlaube mir trotzdem jetzt eine theologische Anleihe zu nehmen, indem ich an ein Wort erinnere, an ein bekanntes Wort, Credo quia absurdum est. Ich glaube, das ist ein Wort von Augustinus. Ich weiß, dass auch der Tertullian genannt worden ist. Herr Kardinal ist ja. Aber das Wort gibt es. Und dieses Wort klingt sehr theologisch, ist aber in Wirklichkeit, glaube ich, durchaus von naturwissenschaftlicher Seite zu sehen, nämlich insofern, als das Wort sagt, ich glaube, weil alles unsinnig ist und weil es nicht verständlich ist. Als Naturwissenschaftler müssen wir uns doch die Frage stellen, bei der enormen Entwicklung unseres Gehirns erscheint das manchmal vielleicht übertrieben, diese Frage zu stellen, aber ich glaube, sie ist absolut berechtigt. Wo sind denn die Grenzen unserer Erkenntnismöglichkeiten? Was können wir überhaupt nicht verstehen? Lässt dieses Faktum nicht sehr viel offen? Ich frage den Herrn Kardinal und
vielen Dank.
Kollegen, Professor Sachs.
Vielen Dank. Fangen wir vielleicht mit der Frage der Verbundenheit Gott, Natur, Naturgötter an.
Urfrage der Menschheit. Das Verhältnis von Natur und Gott, ist Gott selber die Natur, ist die Natur selber Gott? Deus sive natura, haben auch Philosophen gesagt, Gott bzw. die Natur. Ich würde das persönlich in dem Sinn beantworten, dass die Natur einer der Orte ist, wo die Nähe Gottes für viele Menschen wirklich spürbar ist. Ja. Viele sagen, ich gehe nicht in die Kirche, aber ich gehe in den Wald, das tut mir gut. Ja. Die Natur. Ich habe dagegen natürlich immer eine kritische Frage, was ist die Natur? Aber da kann man mir wiederum die kritische Gegenfrage stellen, was ist Gott oder wer ist Gott? Für beide gilt, die Natur werden wir nie als Ganzes begreifen. Wir selber sind ein Teil der Natur, wir können das Ganze nicht auf den Begriff bekommen. Und Gott können wir letztlich nur glauben. Und ob dieser Glaube sinnvoll ist, Credo quia absurdum hat weder Tertullian noch Augustinus gesagt, das wird aber beiden in die Schuhe geschoben. Das macht aber nichts. Der Satz ist sicher für einen katholischen Theologen unakzeptabel. Ich glaube, weil es absurd ist. Nein, Ich glaube, weil es gute Gründe dafür gibt, aber ich glaube nicht wegen dieser Gründe, sondern weil ich glaube, zeigt sich mir die Wirklichkeit auch transparenter.
Das wäre dann Credo ut intelligam.
Credo ut intelligam, wunderbar. Also ich glaube, Sie kriegen auch jetzt zusätzlich noch eine Professur für katholische Kontroverstheologie.
Das war Anselm von Canterbury, glaube ich. Das
genau. Wird das, ja. Credo ut intelligam, ich glaube, um besser zu verstehen.
Hängen wir die zweite Frage dann, das war nochmal Richtung Polytheismus.
Ja, Polytheismus ist eine sehr verständliche Grundhaltung, dass das Göttliche, wie auch schon gesagt wurde, das Göttliche in der Natur zu spüren. Ja. Eine Vergöttlichung der Natur hat die Bibel aber abgekappt. Die Natur ist nicht Gott und Gott ist nicht die Natur, lasst die Natur Natur sein. Ja, das war auch die Tür, durch die Naturwissenschaft möglich geworden ist. Im Polytheismus ist streng genommen Naturwissenschaft nicht möglich. Es gibt eine umfangreiche Literatur über die Frage, was war eigentlich die Möglichkeit für die moderne Naturwissenschaft? Und da ist ein entscheidender Punkt, der Glaube an einen Schöpfer. Das heißt, um es ganz kurz zu sagen, wenn am Anfang das Wort, der Logos, die Vernunft steht, dann antwortet die Natur auf unsere Vernunftfragen. Und Einstein hat dieses wunderbare Wort gesagt, das Erstaunliche ist nicht, dass wir die Natur erkennen, sondern dass die Natur erkennbar ist. Das heißt, die Forschungen, die in der Naturwissenschaft betrieben werden, sind Fragen an die Natur, systematische, methodische Fragen an die Natur, und das Erstaunliche ist, dass die Natur darauf Antworten gibt. Mühsam herausgeholt aus der Natur, aber es gibt Antworten.
Ja, also vielleicht ganz kurz zu der Polytheismusfrage und der Frage mit den Wahrheiten in religiösen Texten. Also bei der Polytheismusfrage, das ist keine direkte Antwort, aber es ist ein interessanter Punkt. Es wird häufig argumentiert, Religion sei eine Art Protowissenschaft. Und ein Argument dafür sei, dass es eben so viele göttliche Naturerklärungen gegeben hat. Insbesondere natürlich in polytheistischen Religionen, da gab es den Gott des Windes und den Gott des Meeres. Das heißt also, Flutkatastrophen oder Stürme waren also das Werk eines bestimmten Gottes. Und das ist dann natürlich ersetzt worden durch naturwissenschaftliche Erklärung. Und so geht das Argument oder das Pseudo-Argument. Das bedeutet eben, die Religion tritt immer weiter in den Hintergrund. Und wenn Sie sich dann die letzten 2000 Jahre, oder sagen wir mal 2500 Jahre seit dem Beginn der Wissenschaften im alten Griechenland anschauen, dann werden Sie sehen, auch wenn es natürlich jetzt jede Menge Kirchenaustritte gibt, die Religion ist nicht verschwunden. Die Religion ist nicht verschwunden, obwohl wir jetzt natürlich Tsunamis und Erdbeben und Stürme nicht mehr mit irgendwelchen Gottheiten und einem wütenden Poseidon erklären, sondern über meteorologische Phänomene, Plattentektonik und so weiter. Und das liegt eben daran, was ich vorhin gesagt habe, dass die eigentliche Essenz von Religion eben nicht die natürliche Welt ist, sondern die Welt des Jenseits, die metaphysische Welt. Und diese Fragen bleiben. Das heißt also, Religion ist nicht in diesem Sinne eine Protowissenschaft, sondern bezieht sich in seinem Kern, in seinem Wesen auf etwas ganz anderes, das nichts mit Stürmen oder Erdbeben zu tun hat. Und die Frage nach der Wahrheit in religiösen Texten, ich kenne mich mit dem Koran leider nicht so gut aus wie mit der Bibel. Ich weiß, dass die Bibel von Historikern für so 300-400 Jahre, ich glaube so in der ersten Hälfte des ersten vorchristlichen Jahrtausends, für die wesentliche historische Quelle gehalten wird. Natürlich mit Ausschmückung und sowas, aber es gibt also auch historische Erkenntnisse über die Politik damals im Nahen Osten. Das Beispiel, was Sie mit den Fliegen genannt haben, dass da ein Flügel giftig ist, ein anderer Flügel das Gegengift bereithält, ist mir nicht bekannt. Und ich wage ehrlich gesagt auch zu bezweifeln, dass das der Wahrheit entspricht. Aber die Erkenntnisse der Natur in religiösen Texten, die können selbstverständlich korrekt sein. Also das ist unbenommen. Es wird nicht alles dort korrekt sein und es war ja auch nicht der Sinn dieser Texte, eine korrekte naturwissenschaftliche Beschreibung zu geben. Aber warum sollten die Menschen damals nicht auch entsprechende Erkenntnisse gehabt haben? Ich habe einen interessanten Artikel gelesen, dass es eine astronomische Besonderheit oder eine physikalische Besonderheit tatsächlich gibt, die man eigentlich erst mit der wissenschaftlichen Revolution verbindet, eine bestimmte mechanische Eigenschaft, also Mechanik im newtonschen Sinne. Und dann ist man darauf gekommen, dass also in der Göttlichen Komödie von Dante die Beschreibung eines Falls in den Höllenschlund genau dieses physikalische Prinzip beschreibt. Das heißt, das muss also auch schon um 1300 bekannt gewesen sein. Da gab es auch noch keine Astrophysiker. Also Erkenntnisse hat es auch gegeben, bevor es normierte und standardisierte Naturwissenschaften gegeben hat. Und die finden sich in allen möglichen Texten und sicher auch in religiösen.
Ich muss jetzt mal einen Punkt machen, weil ich muss auf die Zeit schauen. Das ist mein Job hier. Vielen Dank mal. Ich möchte mit einer Abschlussfrage an Sie beide enden, damit wir pünktlich enden. Und zwar würde ich Sie gern fragen, Herr Kardinal, hier sind so viele junge Menschen, die sich vielleicht die Frage stellen, womit möchte ich mich in den nächsten Jahren thematisch auseinandersetzen. Ich würde von Ihnen gern wissen, warum man sich mit Naturwissenschaft auseinandersetzen sollte. Und von Ihnen würde ich gern wissen, warum es auch gut ist, theologische Bücher zu lesen. Weil das haben Sie offenbar getan. Ja.
Ja. Ja, ich hatte das schon gedacht, Sie zu ermutigen, auch Naturwissenschaften zu studieren. Ist eine Sorge in Österreich, dass zu wenig junge Menschen sich für Naturwissenschaften interessieren. Ich glaube, das braucht unser Land, das braucht unsere Gesellschaft. Und ich habe einen großen Respekt vor guter wissenschaftlicher Arbeit. Natürlich kann man jede Forschung auch missbrauchen, aber ich ermutige sehr, Naturwissenschaften zu studieren. Ich plädiere natürlich schon auch dafür, dass manche Theologie studieren. Das darf Sie nicht verwundern.
Die Frage an Sie, warum auch mit Theologie auseinandersetzen, wo man doch eigentlich Naturwissenschaftler ist?
Also Theologie ist eine anthropologische Konstante durch die Geschichte der Menschheit hinweg und insofern ein wesentlicher Bestandteil unserer Kulturgeschichte. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Und wenn man etwas über die Geschichte des Werdens der heutigen modernen Welt erfahren möchte, dann kommt man um Theologie nicht herum. Ich habe am Anfang gesagt, ich bin völlig unreligiös. Ich bin infolgedessen auch kein Christ. Das stimmt zwar im religiösen Sinne, aber im kulturellen Sinne bin ich natürlich Christ. Und ich bin Jude. Und ich bin Römer. Und ich bin Grieche. Das bin ich tatsächlich auch durch meinen Vater. Aber unsere abendländische Kultur steht auf den drei Säulen Rom, Jerusalem, Athen. Und wer etwas anderes behauptet, ist geschichtsvergessen. Im Übrigen kommt der Islam auch rein. Denn ab dem 8. Jahrhundert, als hier noch ziemlich finster war intellektuell, ist in der islamischen Welt, hat die eigentliche Renaissance der antiken Wissenschaften begonnen. Das Haus der Weisheit in Bagdad war das, was heute Oxford, Cambridge und Yale zusammen sind. Da hat es also ein Wiederaufleben antiker Wissenschaften und ein Fortführen antiker Wissenschaften gegangen. Und 400 Jahre später, im 12. Jahrhundert, ist das dann zu uns rübergeschwappt. Also wir haben die Griechen nicht aus Griechenland, wir haben die Griechen aus dem Islam, die griechischen Wissenschaften. Und das ist eine ganz schöne Analogie. Also da kommt eben sozusagen die islamische Säule auch noch in unsere westliche Kultur hinein. Und als ein Vertreter oder ein Element, ein Mitglied dieser Kultur, wenn man sich für sich selbst und die Fragen, wo man herkommt und wie das alles geworden ist, was wir so um uns herum sehen, da ist die Auseinandersetzung, die historische Auseinandersetzung mit Philosophie, mit Religion ein absolutes Muss. Und das kann ich nur jedem ans Herz legen. Gott hat für die wissenschaftliche Erklärung der Welt keinen Mehrwert. Das habe nicht nur ich gesagt, ich habe das interessanterweise mal in einem Vortrag gesagt und dann in einem Interview mit einem Theologen, der Theologieprofessor ist und langjähriger Präsident der Gesellschaft für Theologie und Wissenschaft war, der hat es exakt auch so gesagt. Aber das heißt nicht, dass Gott und Religion und die Beschäftigung damit wertlos wäre für historische Erkenntnis. Ganz im Gegenteil. Und wenn ich noch einen Satz sagen darf, eine Warnung gewissermaßen, es werden einige von Ihnen werden wahrscheinlich Naturwissenschaften studieren und sich vielleicht auch mit diesem Thema beschäftigen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie so kurze Abhandlungen zum Verhältnis von Religion und Wissenschaft lesen. Insbesondere, wenn die von Wissenschaftlern geschrieben wurden. Und insbesondere dann, wenn es so einleitende Kapitel in Lehrbüchern sind. Das ist zwar gut gemeint, aber es gibt seit 100, 150, fast 200 Jahren eine sehr, sehr ärgerliche Legendenbildung, die man nicht anders als eine Fehldarstellung bezeichnen kann. Das heißt, das, was dort als Konflikt zwischen Wissenschaft und Naturwissenschaft, zwischen Wissenschaft und Religion dargestellt wird, diese Konflikte gibt es ja, aber so wie sie dargestellt sind, sind sie historisch falsch. Das geht los mit der Rolle der Kirche im Mittelalter, der angeblichen, das geht über Galileo Galilei und Kopernikus bis hin ins 21. Jahrhundert. Wenn Sie sich mit dem Verhältnis von Wissenschaft und Religion beschäftigen wollen, lesen Sie die wissenschaftshistorischen Originale und nicht die verfälschenden Legenden und Mythen. Und glauben Sie nicht solchen Homepages, ich habe das mal für einen Vortrag referiert, da gibt es einen Neurowissenschaftler, der aus dem Dunstkreis von Dawkins kommt und der hat einen Blog, der heißt Science Must Destroy Religion, also die Wissenschaft muss die Religion zerstören. Genau das gleiche hat es im 19. Jahrhundert auch schon gegeben und das war damals genauso falsch wie heute.
Also aufpassen auf die Fake News in diesem Zusammenhang. Vielen Dank, das war eine Diskussion im Rahmen des Jahresschwerpunktes Wertvoll und tatkräftig, organisiert vom Team des Naturhistorischen Museums Wien und dem Erzbischöflichen Amt für Schule und Bildung. Ein herzliches Dankeschön Ihnen beiden.